Die Türkei wählt am Sonntag ein neues Parlament. Erstmals seit dem Militärputsch von 1960 könnte auch wieder ein Christ ins türkische Parlament einziehen. Der Aramäer Erol Dora ist 47 Jahre alt und stammt aus dem südostanatolischen Mardin. Der Rechtsanwalt hat gute Chancen, als unabhängiger Kandidat direkt ein Mandat zu bekommen. Cemal Karakas ist Politikwissenschaftler an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Schönen guten Tag, Herr Karakas.
Guten Tag.
Bis zum 16. März mussten ja alle zur Wahl zugelassenen Parteien zunächst mal ihre Wahlprogramme und Kandidatenlisten schon dem obersten Wahlrat vorgelegt haben. Was macht jetzt diese Wahl so besonders?
Also diese Wahl macht besonders, dass es eine ganze Reihe von Bewerbern gibt aus den christlichen Gemeinschaften, aus den aramäischen Gemeinschaften und auch aus den kurdisch-alevitischen Gemeinschaften, die als potenzielle Kandidaten bei den Parteien sich beworben haben. Und der von Ihnen erwähnte Erol Dora hat durchaus gute Chancen, als Direktkandidat dann auch in das Parlament einzuziehen.
Es gibt ja auch einige Stars, die sich für diese Wahl aufstellen ließen. Welche sind das?
Es gibt den ehemaligen Fußballer Hakan Şükür, ein Kandidat der AKP, oder auch İbrahim Tatlıses. Und auch die CHP hat einen, denke ich mal, ganz guten Coup gelandet, indem sie eine ehemalige Verfassungsrichterin als Kandidatin an Land gezogen hat. Also da geht es in der Türkei auch darum, prominente Köpfe für die eigene Partei zu gewinnen. Das ist ja ein bisschen anders, als es in Deutschland der Fall ist.
Was bedeutet das für die regierende AKP und Ministerpräsident Erdogan?
Ich würde selber, was diese Prominenten, diese Einbindung von Prominenten in die Partei nicht so hoch hängen, wie das in den türkischen Medien gelegentlich gemacht wird. Weil tatsächlich in der Türkei es so ist, dass der Parteiführer selber, ob es Erdogan ist für die AKP oder sein Gegenkandidat, der Kılıçdaroğlu von der oppositionellen CHP, dass das sehr stark an der Person festgemacht wird und weniger an Programmatiken oder an Prominenten, die man mit aufstellen lässt, sondern es geht wirklich um die Qualität, um die Führungsqualität, um die Durchsetzungsfähigkeit, die der Parteivorsitzende und auch Kandidat dann vorweisen kann.
Welchem Kandidaten geben Sie dann denn jetzt im Moment den Vorrang, wenn Sie mal eine Prognose wagen würden?
Ja, man soll ja immer etwas vorsichtig sein mit Wahlprognosen, aber ich denke mal, es wäre eine Überraschung, wenn die AKP unter Erdogan weniger als 40% bekäme und die größte Oppositionspartei CHP mehr als 30% erhalten sollte.
Das heißt, die AKP macht sozusagen das Rennen wieder?
Davon ist auszugehen, ja. Die große Frage, denke ich, ist in der Türkei vielmehr, ob es ein Drei-Parteien-Parlament geben wird, also ob es zwei Oppositionsparteien geben wird, neben der CHP noch die nationalistische MHP. Wir haben ja in der Türkei die europaweit höchste Wahlhürde mit 10%. Und sollte die MHP doch nicht reinkommen, dann würde sich das so widerspiegeln, dass die AKP plötzlich 70 bis 90 Abgeordnete mehr hätte. Und ich denke, das ist ein absurdes Wahlsystem in der Türkei. Und da sollte die türkische Regierung ja doch daran arbeiten, die Wahlhürde dann für die nächsten Parlamentswahlen doch abzusenken.
Die Wahlen zur großen türkischen Nationalversammlung jetzt werden ja am Sonntag doch durchaus einige Neuerungen auch betreffen. Welche werden das zum Beispiel sein?
Wenn Sie in die Frage auf das Inhaltliche beziehen, dann sind ja auch hier in den deutschen Medien sehr stark debattiert worden, ob sich die Türkei eine neue Verfassung geben wird und wenn ja, wie diese neue Verfassung nach den Wahlen dann aussehen wird. Also es wird spekuliert, dass ein präsidiales System nach Vorbild der USA oder Frankreichs eingeführt wird und dann natürlich auch mit gravierenden Folgen für das politische System oder die politische Kultur in der Türkei, was, ich hatte das ja vorhin gesagt, mit der starken Führungspersönlichkeit, die die Parteivorsitzenden vorzuweisen haben müssen. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass, gehen wir mal davon aus, Herr Erdogan die Wahlen gewinnt und dann es eine neue Verfassung gibt und ein präsidiales System eingeführt wird, dann ist ein sehr stark auf diese Person zugeschnittenes und auch programmatisches System geben wird. Es gibt Kritiker, die befürchten, dass die Türkei sich in Richtung Russland unter Putin entwickeln könnte, und das wäre natürlich sehr bedrohlich.
Von den 3 Millionen Türken, die in Deutschland leben, sind etwa die Hälfte wahlberechtigt. Das ist ja ein erhebliches Wählerpotenzial. Können die ihre Stimme abgeben?
Sie können ihre Stimme abgeben, allerdings nicht in Deutschland und auch nicht über eine Briefwahl. Das ist ja immer debattiert worden, ob man das so machen kann. Aber irgendwie scheitert das immer aus organisatorischen oder aus Sicherheitsgründen, was ich sehr schade finde. Die türkischen Staatsbürger, die in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern leben, können ihre Stimme nur abgeben, wenn sie in die Türkei einreisen. Und dann ist es oft so, dass die türkische Wahlkommission dann Kabinen einrichtet, direkt an den Flughäfen. Und dort kann man dann seine Stimme abgeben. Aber es ist nichtsdestotrotz ein immenser, auch vor allem finanzieller Aufwand, den die türkischen Staatsbürger da leisten müssen.
Die deutsch-türkischen Beziehungen waren ja oft angespannt wegen des EU-Beitritts und der sogenannten privilegierten Partnerschaft. Welche Bedeutung hat der Wahlausgang jetzt für die Europäische Union und auch für die Beziehungen Deutschland-Türkei?
Das ist schwer zu sagen. Man sollte zunächst wissen, dass das Thema EU-Beitritt in der Türkei nicht mehr so prominent ist, wie es noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Aus dem einfachen Grund, Sie haben schon gesagt, dass die permanente Politisierung des Türkei-Beitritts da zu einer Absenkung der Beitrittseuphorie auch in der Türkei geführt hat. Sollte die AKP die Wahlen deutlich gewinnen, dann wäre zu hoffen, dass sie den Reformkurs, den sie zwischen 2005 und 2006 hatte, da sind ja auch die Beitrittsverhandlungen dann auch gestartet, dass sie diesen Reformkurs konsequent fortsetzt, weil in den letzten Jahren hat der andauernde Machtkampf mit den kemalistischen Eliten, mit dem Militär, das Land innenpolitisch paralysiert, destabilisiert und zu einem Reformstau geführt. Also es wäre wirklich wünschenswert, dass die Türkei den Europäisierungskurs fortsetzt, auch mit Blick auf die Rechte der christlichen oder alevitischen oder jüdischen Minderheiten.
Tema Karikas ist Politikwissenschaftler an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, und wir haben über die Parlamentswahl am Sonntag in der Türkei gesprochen. Herr Karikas, ich danke Ihnen für das Gespräch.